Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Lieder singt. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Alle meine Wünsche, alles das, was mich bewegt, das will ich hinten anstellen und will auf das hören, was du sagst. Das ist schon radikal. Aber das entspricht durchaus dem, was wir in der Bibel lesen. Das ist durchaus das, was Gott von uns will. Nichts anderes. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das ist radikal. Und gerade so in der Bergpredigt, aus dem dieser Predigttext heute stammt, da wird Jesus sehr radikal. Und er fordert Dinge manchmal ein, wo wir ja ganz vorsichtig den Kopf schütteln und sagen, na, ob ich das packe? Und dann ist es ganz gut, wenn dieser Predigttext anfängt mit Gnade. Damit wir nicht gleich von vornherein verzweifeln. Dennoch, ich will zunächst erstmal gar nichts davon wegnehmen. Wer nicht lebt, was er zu glauben behauptet, dessen Glaube taugt nichts. Nichts anderes lesen wir im Neuen Testament. Und im heutigen Predigttext findet jeder die Möglichkeit, die eigene Glaubwürdigkeit anhand relativ eindeutiger Kriterien im Kern zu überprüfen. Ich lese uns noch einmal diesen Text vor. Er ist ja ein bisschen merkwürdig. Das sind scheinbar zusammenhanglose Dinge, die da hintereinander aufgezählt werden. Und ich weiß auch gar nicht, ob Jesus die genauso in dieser Reihenfolge wörtlich so gesagt hat oder ob er noch irgendwelche anderen Gedanken dazwischen geäußert hat an dieser Bergpredigt, wo er ja stundenlang zu den Leuten geredet hat. Und sie waren fasziniert und waren hingerissen von dem, was er da gesagt hat. Ich lese uns also nochmal diesen Text aus Lukas 6, 36, 42. Eine andere Übersetzung, aber das schadet ja auch nichts, das auch mal wieder unter anderen Beleuchtungen her zu lesen. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein reichliches Maß wird er euch in den Schoß schütten. Festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn derselbe Maßstab, den ihr an andere anlegt, der wird auch für euch gelten. Dazu erzählte ihnen Jesus auch ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen, werden sie nicht beide in die Grube fallen? Und kein Jünger steht über dem Lehrer. Auch wenn er fertig ausgebildet ist, ist er nur wie sein Lehrer. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers, bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, du, komm her, ich zieh dir den Splitter aus dem Auge? Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge, du Scheinheiliger? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Es geht darum, also die eigene Glaubwürdigkeit zu überprüfen auf das, was wir so in unserem Glauben sagen, tun oder auch nicht tun. Und eine Überprüfung, eine sinnvolle und eine aussagefähige Überprüfung, erfordert zunächst einmal einen ganz verlässlichen Maßstab. An was sollen wir es denn messen? Und das sollte uns eben nicht nur aus den Naturwissenschaften, der Technik oder dem Alltag vertraut sein. Wo kämen wir beispielsweise hin, wenn für jeden von uns der Meter oder das Kilogramm eine andere Bedeutung hätte? Stellt euch das einfach mal vor, ihr geht in ein Geschäft und kauft ein Kilogramm nach euren Maßen, was dann der an der Kasse dazu sagt. Funktioniert nicht sowas. An diesen und vergleichbaren Stellen macht es natürlich Sinn, dass sich die Menschen auf Normwerte verständigt haben. Und es scheint relativ einfach zu sein, diese Maßstäbe anzuwenden. Doch wie sieht es bei den Werten aus, die Themen der heutigen Predigt sind? Was bedeutet zum Beispiel Barmherzigkeit? Was ist das? Und was und wem soll vergeben werden? Und wie viel ist ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß? Und was wird hier gemessen? Und schließlich, was meint blind? Und wer ist Meister? Und welcher Splitter soll wo gezogen werden? Lauter Fragen. Jesus, wie gesagt, ist radikal und glaubt jetzt nicht, dass der hier vorne steht und darüber lehrt, das alles schon begriffen und befolgt haben müsste. Ich habe meinen Balken sicher auch in meinem Auge und ich weiß das auch. Und dennoch ist es dran, dass wir darüber nachdenken. Und deshalb sage ich was dazu. Und ich hoffe, meine Worte können euch als die eines Blinden das Herz ein wenig erleuchten. Im Folgenden geht es um drei Anweisungen, die unsere Verhaltensweisen, die unser Leben auszeichnen sollen. Alle hängen meiner Meinung nach miteinander zusammen, auch wenn es erstmal so wild hintereinander addiert zu sein scheint. Doch gemach, eine nach der anderen. Beginnen wir am Anfang. Nur gut, das sagte ich eben schon, dass uns gleich hier mitgeteilt wird, wer das Maß aller Dinge ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott selber ist es, mit dem wir uns hier vergleichen sollen. Heftig. Liest man so schnell, aber geht das denn überhaupt? Macht das überhaupt einen Sinn, wird mancher fragen, und zu Recht. Und eigentlich hört ihr darauf von mir ein zweifaches Ja. Zwar kann kein Mensch so barmherzig sein wie Gott, doch diese Worte sollen uns in die Richtung und sollen uns die Richtung unseres Handelns eben vorgeben. Der Vater ist es, der als Vorbild wirkt. Der Vater setzt die Maßstäbe. Und er geht auch nicht hinter seine eigenen Maßstäbe zurück, weil sie richtig sind, weil sie wahr sind und weil sie gut sind. Und der Vater ist heilig. Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass wir Anteil nehmen an dem Leben und Leiden anderer. Ob wir das so können wie Gott oder ob wir daran arbeiten müssen, dass wir es ähnlich können wie Gott und ihm ähnlicher werden, das ist eine ganz andere Frage. Dennoch ist es richtig so, dass wir das tun. Dass wir Anteil nehmen, es uns gegebenenfalls bekümmert und wir uns von Gott zeigen lassen, ob und wie wir uns kümmern können. Und niemand kann nichts tun. Nochmal, niemand kann nichts tun. Vielleicht klingt das kompliziert, aber auch wenn unsere Möglichkeiten noch so begrenzt sein mögen, so kann doch jeder sich an Gott wenden, um ihm für das Gute zu danken, was er erlebt hat, oder ihn zu bitten, sich um die Not helfend zu kümmern. Machen wir auch. Wir beten ganz oft für andere, für deren Not, vielleicht auch für unsere eigene Not, dass Gott sich kümmert. Dabei ist es aber absolut möglich, dass Gott uns auf unsere Möglichkeiten hinweist. Wir kennen das ja, Gott hat ja keine Augen außer unsere, keinen Mund außer unseren, keine Füße außer unseren und keine Hände außer unseren. Er hat auch kein Portemonnaie außer meinem. Beten ist gut, aber es ist auch riskant. Es ist deswegen riskant, weil unter Umständen und vielleicht sogar sehr wahrscheinlich wir dabei erfahren, geh du hin und hilf. Mach du das, worum du jetzt gerade bittest. Wir werden unter Umständen selbst aufgefordert einzugreifen und deshalb ist Beten riskant. Niemand kann nichts tun. Jeder kann etwas tun. Auch Menschen, denen das Wasser bis zum Hals steht, sollten sich barmherzige Augen und ein barmherziges Herz von Gott schenken lassen. Es wird ihnen aus verschiedenen Gründen gut tun, auch an andere zu denken und ihnen zu helfen, wo gewünscht und möglich. Menschen, die nur an sich denken, die haben eine Krankheit, die sich Sünde nennt. Und diese Krankheit, in diesem Fall nenne ich jetzt mal in Anlehnung an medizinische Ausdrücke, Hartherz A. Es gibt Hepatitis B und das ist jetzt Hartherz A. Niemand muss verzagen, auch wenn er es oft nicht schaffen wird. Er wird es oft nicht schaffen, Gottes und möglicherweise auch seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Warum? Eben weil Gott barmherzig ist, der jedermann gerne vergibt und der stets bereit ist, neu mit uns anzufangen. Deshalb müssen wir nicht verzagen. Viele Stellen der Bibel sprechen von Gottes Güte und Barmherzigkeit, aber eine will ich euch hier lesen, weil sie gleichzeitig auf ein großes Problem hinweist, das auch in unserem heutigen Textabschnitt angesprochen wird. Und damit sind wir dann bei der zweiten Anweisung. Klingt zunächst erstmal fremd. Ich lese aus 1. Johannes 1, die Verse 8 und 9. Und trotzdem ist es zugleich ein neues Gebot, weil er sprach von einem alten Gebot, dass ich euch schreibe, es entspricht der Wahrheit Gottes im Leben von Jesus wie in eurem, denn die Dunkelheit vergeht und das Licht der göttlichen Wahrheit leuchtet schon. Wer behauptet, und darum geht's jetzt, ich lebe im Licht, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt noch in der Dunkelheit. klingt erstmal fremd in dem Zusammenhang. Ich will es erläutern. Diese Bereitschaft Gottes, uns zu vergeben und einen neuen Anfang mit uns zu machen, gilt ohne Begrenzung. Und die einzige und die größte Gefahr dabei ist es, alle Schuld von sich zu weisen und sein eigenes Versagen zu entschuldigen oder zu leugnen. Also zu sagen, ich bin gar nicht schuld, ich mache gar keine Fehler, ich mache das ja alles richtig. Und das scheint mir eines der größten Probleme im Verhalten der Menschheit zu sein. Schon von Anfang an, denken wir an Adam und Eva, gehört es offensichtlich zum Bestreben der Menschen, sich eine reine Weste zu waschen oder sich zu entschuldigen. Dieses Weib da, das du mir gegeben hast, die ist schuld. Nee. Eine der anscheinend wichtigsten Sätze von uns Menschen ist das, den wir vielleicht schon als Kinder lernen, nicht vielleicht, ganz sicher. Ich war es nicht. Ich bin nicht schuld. Teuflisch von dieser Warte aus gesehen. Es regt mich immer auf, ich sehe gern Fußball, muss ich ja sagen, aber es regt mich immer auf, wenn dann die Spieler einander faulen und dann so tun, ich war doch gar nichts. Es ist nervig. Es ist wirklich fürchterlich nervig. Kann einem Spaß am Fußball total verderben. Oder das Verhalten von Kindern auf dem Schulhof. Da steht der Lehrer da und sieht zu, wie der eine den anderen schlägt und der andere sagt, der hat aber angefangen. Stimmt nicht. Augenscheinlich stimmt es nicht. Evident ist es falsch. Aber der wichtigste Satz ist erstmal, ich war es nicht, der hat angefangen. Und das scheint uns Menschen wirklich ganz tief eingepflanzt zu sein. Teuflisch. Stell dir mal vor, du nimmst einen Kredit auf, wirst arbeitslos, gerätst mit deinen Raten in Verzug. Soll ja passieren. Meinst du, ein Banker wird auf seine Forderungen verzichten, wenn du zu ihm hingehst und reumütig sagen wirst, tut mir leid? Ganz sicher nicht. Griechen schaffen das vielleicht. Aber wir persönlich an der Bank schaffen das nicht. Und dennoch scheint es mittlerweile fast selbstverständlich zu sein, dass man jedes und auch nicht selten nur so dahergesagtes Entschuldigung umgehend zu akzeptieren haben, damit alles wieder gut ist. Noch eine Bemerkung dazu. Ist mir jetzt neulich auch passiert. Manchmal werden wir schuldig, ohne es zu merken. Und dann ist es gut, wenn auch jemand kommt und sagt, du bist an mir schuldig geworden. Das erfordert ganz viel Mut. Du hast mich verletzt. Nur dann habe ich ja die Chance, da auch wieder was in Ordnung zu bringen. Schuld muss einem vergeben, erlassen werden von demjenigen, dem man etwas schuldet. Und dazu gibt es Voraussetzungen, damit das möglich ist. Und diese Voraussetzung ist, ich muss die Schuld zuerst erkennen und nicht sagen, ich war es nicht. Ich muss sie zuerst erkennen, dass ich schuldig bin. Dann muss ich sie bereuen, es muss mir leid tun. Und dann kann ich hingehen und kann mich entschuldigen, kann ich um Vergebung bitten. Und manchmal muss ich auch was wieder gut machen, auch das ist möglich. Aber einen anderen Weg gibt es nicht. Nur so kann die Grundlage bereitet werden für die Fortsetzung einer gesunden Beziehung. Vergebung muss her. Von Anfang an hat Gott sich bemüht, die Menschen vor Schaden zu bewahren und sie mit allem zu versorgen, was zum Leben nötig ist. Ja, sogar noch viel mehr. Doch sehr schnell wurde deutlich, dass ein Mensch zunächst geneigt zu sein scheint, an sich selbst zu denken. Ich will alles, und zwar sofort. Der berühmte Satz, mein Haus, mein Auto, mein Rennstall, was weiß ich. Die Folgen sind mehr als offensichtlich. Solches Handeln belastet das Verhältnis zu Gott und den Mitmenschen, ja, sogar zu sich selbst. Und nun, die Bibel lehrt uns, seid barmherzig. Und damit seid ihr ein Ebenbild Gottes. Wir sollen da also Gott gleich sein. Hat schon mal jemand gesagt, dann werdet ihr sein wie Gott. Und das war gefährlich. Aber in diesem Fall ist es absolut richtig. Wir sollen da Gott gleich sein, was seine Barmherzigkeit entspricht. Dann erlangen wir einen quasi paradiesischen Zustand, so will ich das mal bezeichnen. Leider maßen sich die Menschen schon manchmal an, Gott gleich zu sein, indem sie andere Menschen be- oder verurteilen. Das kann ihr Aussehen, ihre Sprache sein, aber auch ihr Verhalten, das so anders ist als meins. Und leider haben wir zunächst die Angewohnheit, die Dinge zu sehen, die uns nicht gefallen. Meistens sind wir dabei selbst der Maßstab. Und wenn wir unser Denken und Verhalten, unsere Überzeugung nach verbessern, scheint uns dieses häufig das Recht einzuräumen, andere noch kritischer zu beäugen. Es gibt keine kritischeren Gegner als von Rauchern als die, die sich das Rauchen selber abgewöhnt haben. Ich habe es geschafft, wieso schafft ihr das nicht? Wir kennen das vielleicht auch in ganz anderer Richtung. Und was macht das? Das zerstört Beziehungen. Die zerstörten Beziehungen sind die Folge. Und wer sich selbst laufend verurteilt, wie sollten dem gesunde Beziehungen zu anderen Menschen möglich sein? Früher in den großen Kirchen, auch heute noch, war es üblich, als Standardgebet in einem Gottesdienst das Vaterunser zu sagen. Wir haben uns das auch wieder angewöhnt. Ich freue mich drüber, dass wir das immer wieder tun. So werden wir möglicherweise zumindest einmal in der Woche daran erinnert, dass Jesus sagt, uns lehrt zu sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser Satz ist doch toll, aber er ist auch nicht ganz ungefährlich. Ich frage mich wirklich, ob das der Wunsch vieler Beterinnen und Beter sein kann, dass sie Gott so unbarmherzig behandeln soll, wie sie es mit anderen machen. Das ist doch wirklich gefährlich. Vergebung macht frei. Und so sind Menschen, die nicht vergeben wollen oder können, unnötigerweise Gefangene der eigenen Erinnerung geworden, die sie daran hindern, in Frieden und Freiheit zu leben. Und das ist jetzt hier der andere Typ, von dem ich reden möchte, Hartherz B. Also wir hatten A, B, es kommt noch einer. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Ich kann mir das so vorstellen, so in der Zeit Jesu, wenn man da auf den Markt gegangen ist und hat Getreide gekauft, da gab es ein Maß, wie auch immer, wie groß das auch immer war. Und wenn ich einen guten Verkäufer habe, dann nimmt er das, füllt das ein und drückt das so richtig schön fest zusammen, dass noch mehr reingeht, füllt nach, schüttelt dann nochmal, dass es noch weiter zusammenrutscht und füllt es wieder auf. Ein überfließendes Maß. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch wieder messen. Das ist das Gleiche, was wir eben in dem Satz aus dem Vaterunser hatten. Ich fasse mich kurz und überlasse es jetzt mal euch, die vielfältigen Anwendungsbereiche selbst zu entdecken, von dem, was ihr geben könnt, wollt und was ihr eigentlich erwartet, dass die anderen euch geben sollen, müssen. Es gibt übrigens einen wunderschönen Comic aus den Peanuts. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da sagt Lucy mal zu dem kleinen Linus, der ja so ein cleverer Typ ist, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und Linus sagt ihr, du sollst für andere da sein. Und Lucy, da tut doch jemand seine Pflicht nicht. Falsch verstanden, ne? Das Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Das kann sich beziehen auf unsere Gaben und Fähigkeiten, um anderen zu dienen, und sei es auch nur, dass wir unsere Zeit mit ihnen teilen, indem wir bei ihnen sind. Es ist heute ganz modern geworden und ja, gerade in Stresszeiten wie in den unseren, zu sagen, ich habe keine Zeit. Eigentlich ist das nicht wahr. Ich habe Zeit. Jeder Mensch hat grundsätzlich jeden Tag 24 Stunden. Davon brauche ich eine gewisse Menge zum Schlafen, das ist gar keine Frage, aber dann bleibt immer noch was übrig. Insgesamt 1400 Minuten und 86.400 Sekunden. Meine Mathe ist klasse, ich habe es abgeschrieben. Über diese Zeit kann ich verfügen. Die Frage ist nur, nach welchen Prioritäten verteile ich diese Zeit? Wer also jemandem sagt, er habe keine Zeit, der müsste eigentlich ehrlichkeitshalber sagen, meine Zeit ist belegt für Anliegen, die mir wichtiger sind als deine. Das wäre korrekt, das trauen wir uns aber nicht. Das ist unbequem, es wäre aber ehrlich. Und vielleicht macht es ganz viel Sinn, mal darüber nachzudenken, wofür ich meine Zeit wirklich brauche oder zu brauchen, glaube. Und das gilt natürlich nicht nur für Zeit. Das gilt auch für alle Güter, die ich habe und Geld, das ich habe. Es ist sicherer, alles für mich zu behalten oder vieles für mich zu behalten. Man kann ja nie wissen. Könnte ja auch alles schnell weg sein, was man hat. Und ich kann mir auch sagen, und dann falle ich anderen zu Last. Das will ich ja auch nicht. Ausrede. Man könnte plötzlich etwas brauchen, was man jetzt weggeben soll. Versteht mich bitte nicht falsch. An dieser Stelle dürfen wir sehr wohl Gott bitten, uns mit Weisheit zu segnen, damit wir durch unser Handeln anderen zum Segen werden. Man kann auch mit Geben dem Empfänger schaden. Das passiert auch. Man kann Faulheit fördern und alles Mögliche. Aber ihr wisst, wie das hier gemeint ist, und ich glaube, das muss ich gar nicht weiter ausführen. Wer grundsätzlich wenig oder nichts gibt, bringt sich und andere darum zu erleben, wie der Segen von einem zum anderen weitergereicht wird und am Ende mit Zinsen beim Geber wieder ankommt. Denken wir an dieses Gleichnis von dem Mann, der da wegfährt, und den verschiedenen Knechten, die er da hat, je nach ihren Gaben, die sie haben, unterschiedlich viel Geld in die Hand drückt und sagt, so, jetzt schaff mal damit. Das ist das Prinzip. Man soll damit mit dem, was man hat, verantwortlich arbeiten und etwas vermehren. Und vermehren kann auch sein, ich habe weniger davon. Aber in Wirklichkeit wird der Segen umso größer sein. Denn Gott kommt zurück, der Reisende kommt zurück und teilt dann aus, je nachdem, wie einer damit gewirtschaftet hat. Diese Menschen, die damit ein Problem haben und das alles nur vergraben und für sich haben wollen, das sind die mit dem Hartherz Typ C. Ich finde es immer erschreckend. Ich habe jetzt gar nicht mal nachgeguckt, aber vielleicht weiß es jemand von euch. Wisst ihr, was die Bibel über sowas sagt? Geiz ist die Wurzel allen Übels. Nicht sexuelles Fehlverhalten, nicht Lügen, nicht Stehlen. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Das ist die schlimmste Sünde, wenn ich das richtig interpretiere. Jo. Gottes Ziel ist es, die Gemeinschaft mit den Menschen und die Gemeinschaft der Menschen untereinander zu fördern. Und bei Menschen, die sich diesem Ziel widersetzen, also bei Hartherzen, egal welchen Typs, die verfehlen dieses Ziel. Und das heißt auf Deutsch, sie sündigen. Klingt böse, ist aber nichts anderes. Und letztlich spielt es dabei gar keine Rolle, wie viel von dem einen oder anderen Typ in meinem Denken und in meinem Verhalten steckt. Wir erinnern uns vielleicht an die Worte aus dem ersten Brief des Johannes, wir alle sind schuldig und damit mehr oder weniger blind. Manche vollständig, andere eben mit mehr oder weniger großen blinden Flecken. Und wer nun meint, er habe den Durchblick und er könne den Weg besser weisen als Jesus, um andere zu führen, und habe damit die Berechtigung, sich Meister nennen zu lassen, der verfehlt das Ziel im doppelten Sinn und wird für das Verführen anderer zur Verantwortung gezogen werden. Steht hier, der Jünger ist nicht mehr als sein Meister. Und selbst wenn er ausgelernt hat, kann er höchstens diesen Stand erreichen. Besser werden kann er nicht. Fassen wir das zusammen. Gottes Barmherzigkeit, seine Bereitschaft, jedem alles zu vergeben und seine grenzenlos großzügige Art, Menschen zu beschenken, sollte uns als Vorbild für ein Verhalten sein, das Gemeinschaft stiftet, Gemeinschaft erhält und Gemeinschaft heilt. Im besten Fall also ist das Neudeutsch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wenn jeder sich um und für den anderen sorgt, ist letztlich für jeden gesorgt. Dann kommt auch Lucy zu ihrem Recht. Aber auch nur dann, wenn Lucy sich einbringt. Und es wäre ein kraftvolles Zeugnis für unseren Vater im Himmel, der doch nicht will, dass eines seiner Schafe verloren geht. Und wenn ihr jetzt meint, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil das alles so ein bisschen moralisch und lehrmeisterlich klingt, ich beziehe mich da absolut genauso mit ein, wie jeden von euch. Ich möchte beten. Vater, heute Morgen ist mir klar geworden, wie wenig ich in vielen Dingen noch deinem Vorbild entspreche, wie sehr ich oft noch mich für den Meister halte, wenig barmherzig bin und mich nicht für den Schüler halte. Aber du sollst Herr sein in meinem Leben, Herr über meine Gaben, meine Zeit, mein Geld. Lehre mich, den anderen höher zu achten als mich selbst. Lehre mich zu spüren, wohin dein Geist uns leiten will. Lehre mich, die Stimme des guten Hirten zu hören und ihr zu folgen. Lass mich ein Segen sein für die Menschen in meiner Umgebung und danke, dass du immer zu mir stehst und mir gnädig bist. Amen.